Die erste Bibelarbeit machen wir zu dem Text aus 1. Korinther Kapitel 8, 1 bis 13. Schlag das mal auf. 1. Korinther 8, 1 bis 13. So, bevor ich den Text lese, eine kleine Einleitung zu diesem Text und zu den drei Kapiteln, die eigentlich hier beginnen. In diesen drei Kapiteln geht es um unsere christliche Freiheit, könnte man das sagen. Ja, also die Frage, die dahinter steckt, ist, wie sollen wir leben? Also was dürfen wir tun und was sollen wir lassen? Und grundsätzlich, wenn wir Christen diese Frage stellen, dann sagen wir natürlich, was? Ja, wir machen das so, wie die Bibel das sagt. Ne? Die Bibel ist für uns die Richtschnur und die sagt uns, wie wir leben sollen. Aber jetzt gibt es ja Dinge, die in der Bibel nicht klar gesagt sind. Ja, ganz vieles sagt die Bibel ganz klar, das sollt ihr bitte tun und das sollt ihr bitte lassen. Aber ganz viele Dinge erwähnt die Bibel überhaupt nicht. Dann lautet die Frage für uns, wie viel Freiheit haben wir im Umgang mit Dingen, die die Bibel nicht ausdrücklich verbietet? Und diese Dinge, die Bibel nicht ausdrücklich verbietet, die nennt man auch die Grauzone. Das ist die Grauzone. So, man ist es nicht ganz schwarz, es ist nicht ganz weiß, es ist nicht ganz verboten, es ist ja aber auch nicht ganz erlaubt. Also was ist das? Das ist irgendwie so die Grauzone dazwischen. Also es geht um Dinge, die manche Christen völlig normal und für in Ordnung halten und andere Christen vielleicht sagen, das geht eigentlich nicht, das können Christen nicht machen. Zum Beispiel Klassiker ist Alkohol. Ja? Dürfen Christen, könnt ihr mal den Vorhang dazu ziehen? Ich sehe von euch immer nur die heilige Silhouette. Lara, ich weiß, dass du heilig bist, aber ach, das geht nicht so zu ziehen. Ja, nee, ist okay, dann müssen wir es so lassen. Lara, du hast Glück, du bleibst so. Aber ich habe sie, das ist cool, ja. Das sehe ich immer nur eure Umrahmung mit dem Heiligenschein dahinter. Warte, Louis, noch ein Stückchen. Ja, so 50 cm noch ein Stück. Jetzt haben wir es. Vielen Dank, das ist jetzt einfach besser. Sonnenbrille habe ich im Büro vergessen. Also Alkohol ist ein Klassiker. Ja, die einen sagen, das darf ein Christ eigentlich nicht trinken. Ja, andere sagen, klar, warum denn nicht? Oder Tabak, ja, kann ein Christ rauchen. Auch sowas wie Kino, Fernsehen, Filme, Tätowierungen, ja, gehen die Meinungen auseinander. Kleidung, wie darf man sich kleiden? Schmuck und Schminke, kann ich zum Konzert gehen, kann ich auf eine Party gehen, in die Disco gehen? Manche sagen sogar Homeschooling, das ist gut, die anderen sagen, nee, das darfst du nicht machen. Oder Hobbys, es gibt ganz viele Hobbys, wo es vielleicht nicht so klar ist, darf ein Christ das machen? Insgesamt vielleicht auch der Umgang mit Geld. Da sagt die Bibel ja, also da steht nirgendwo so ein genauer Plan. Also in dem Moment, ab dem Zeitpunkt, wo du 10 Euro Taschengeld bekommst, teilst du es so auf. Ja? Also die Seiten werden wir nicht finden, ihr müsst es selbst entscheiden. Ja? Das ist so die Grauzone. Und darum geht es heute. Christliche Freiheit. Ja? Wir haben die christliche Freiheit, ich zeige euch gleich, was das heißt. Aber dann gibt es eben diese Grauzone, die Grauzone des christlichen Lebens. Das ist unser Thema. Und im Umgang mit diesen Grauzonen, da gibt es, sagen wir mal, zwei Extreme unter Christen. Die einen, die reduzieren diesen Graubereich auf null. Ja, für die gibt es nur schwarz oder weiß. Also entweder die Bibel gebietet es, und wenn die Bibel das nicht klar sagt, wir dürfen das tun, dann zählt das alles mit zu, ist verboten. Also die Bibel hat Verbote, die dürfen wir sowieso nicht tun, aber dann alles, was die Bibel nicht direkt gebietet, darfst du auch nicht tun. Also ich kann nirgendwo in der Bibel lesen, dass ich irgendwie mit dem Internet was tun kann und so weiter. Also steht einfach nichts drin über das Internet in der Bibel. Muss schlecht sein, kann ich nicht tun. Ja? Und so weiter. Ja? In der Bibel steht, ich darf Baumwollkleidung tragen, ich darf Leinenkleidung tragen, ich soll das auch nicht mixen. Aber es ist völlig klar, keine Funktionskleidung, also keine Sportkleidung. Das geht als Christ also überhaupt nicht. So könnte man das also im Extrem machen. Das sind die einen. Die anderen, die dehnen diesen Graubereich ganz, ganz stark aus. Und die sagen, überall, wo die Bibel es nicht verbietet, das ist dann auch erlaubt. Ne? Sonst hätte Gott es ja verbieten können. Ne? aber es steht nirgendwo, dass ich jetzt kein Bungee-Jumping machen kann. Also mache ich Bungee-Jumping. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht. Können wir dann darüber diskutieren. Ne? Oder steht in der Bibel nichts darüber, dass ich nicht mit Badeshorts in den Gottesdienst gehen kann? Also mache ich das. Weil heute ist es heiß, ja? Oder so. Also so ganz, mir ist alles erlaubt sozusagen, weil die Bibel hat es ja nicht konkret verboten. Ne? Das sind so die Extrembereiche. Und jetzt kommt Paulus. Diese Extrembereiche gab es eben in Korinth damals auch. Da gab es auch die einen, die haben alles verboten und die anderen haben gesagt, nee, es ist alles erlaubt. Ja? Und jetzt kommt Paulus und sagt einfach, Leute, so einfach können wir es uns nicht machen. So ein totales Schwarz-Weiß-Denken oder nur noch Grau-Denken, das geht nicht. So einfach ist es nicht. Und er will uns jetzt Prinzipien an die Hand geben, die uns helfen, weise Entscheidungen zu treffen. Wie soll ich hier agieren? Kann ich mich tätowieren lassen? Ist das eine gute Sache? Oder sollte ich regelmäßig zur Disco gehen? Oder was auch immer. Ja? Wie soll ich mich hier entscheiden? Ne? Und das Interessante an diesem, gerade auch an dem Kapitel heute, was ich euch jetzt vorlese, ist, da geht es nämlich um das Götzenopferfleisch. Das war sozusagen damals die Problematik, wo sich die Geister geschieden haben. Ich erkläre euch gleich warum. Das ist für uns heute nicht mehr so das aktuelle Thema, ich weiß. Aber es ist egal. Aber es geht dem Paulus ja auch nicht wirklich um das Götzenopferfleisch, sondern Paulus geht es um die Beziehung. Er sagt, das Entscheidende, wie wir uns entscheiden sollen, ist nicht jetzt die Sache, kann ich das machen, kann ich das nicht, ist das dann oft, ist das nicht, sondern schau doch mal, was macht das mit den anderen? Es geht um die Beziehung zum Nächsten. Das ist das viel Entscheidende bei der Sache. Okay, jetzt lasst uns mal den Text lesen. 1. Korinther Kapitel 8, 1 bis 13. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nichts erkannt. Der hat noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt außer dem einen. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn, und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. So wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott. Denn wir sind nicht besser, wenn wir essen, und sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenfleisch zu essen? Und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt, und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise mein Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Das Erste, was Paulus deutlich macht, ist hier, Punkt 1 auf eurem Handout, wahre Gotteserkenntnis macht frei. Ja? Was aber die Götzenopfer angeht, ne, so wissen wir, das ist schon mal, ja, wir haben Erkenntnis, wir wissen und dann wir alle haben Erkenntnis. Oder dann Vers 4, was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist. Also Paulus macht klar, ja, hey, diese ganzen Götzen, denen die dienen, das sind ja nicht wirklich Götter. Es gibt doch nur einen Gott. Also wenn die jetzt irgend so ein Fleisch, irgendeinen Götzen auch von denen es gar nicht gibt, ja, was soll's? Ja, es gibt ja nur einen Gott. Also diese Erkenntnis macht frei. Denn für die meisten Menschen damals war es so, die haben nicht an einen Gott geglaubt, sondern an ganz viele Götter. Die dachten, es gibt sozusagen so eine ganze Götterwelt. Und für jeden Bereich im Leben gab es quasi einen zuständigen Gott. Ja, die griechische Götterwelt oder so, ne? Das war so damals das, was sie hatten, für jeden Bereich, für jedes Land, überall gab es verschiedene Götter. Und sie glaubten auch an Dämonen, an böse Geister. Und jetzt war klar, wir wollen gerne von den Göttern gesegnet werden und wir wollen vor den bösen Dämonen beschützt werden. Und wie gelingt es jetzt, diesen bösen Geistern, diesen Dämonen Besitz von mir zu ergreifen? Wie können sie mich beeinflussen? Da war das Denken folgendermaßen: am besten, der beste Zugang für so einen Dämonen ist über das Fleisch, über das Essen. Ja? Über das Tier, was sozusagen geschlachtet wird, und das Fleisch, was ich dann essen, so gelangt der Dämon in mich hinein. Ja, der Dämon kann das Tier befallen, das Tier kann nichts dagegen machen, und dann esse ich das Fleisch von dem Tier und dann habe ich den Salat, ja, oder eben nicht den Salat, sondern das Fleisch mit dem bösen Dämon in mir. Ja. Und was kann man jetzt dagegen tun? Ganz einfach, wir müssen, bevor wir das Fleisch essen, das Tier opfern, einem Gott. Und der Gott ist dann dazu verpflichtet, uns vor dem bösen Dämon zu befreien, beziehungsweise den fernzuhalten. Also man ging sozusagen mit seinem Tier, was man essen wollte, zum Tempel. Dann gab man ein Stück Fleisch als Opfer, das wurde dann verbrannt. Ein Stück Fleisch gab man dem Priester für ihn, so als Opfergabe, und ein Stück Fleisch konnte man dann selber für sich behalten. Okay. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, bei der Praxis irgendwann hing den Priestern das Fleisch zum Hals raus, ja, oder zum Ohren raus, ne, weil die hatten ohne Ende Fleisch. Ja. Was machten die jetzt mit diesem ganzen Fleisch? Die haben es verkauft auf dem Fleischmarkt. Also die große Fleischerei damals, das war sozusagen der Fleischmarkt, und dort wurde dieses ganze überschüssige Fleisch, was bei den ganzen Götzenopfern übrig geblieben ist, angeboten. Und es hatte den Vorteil, die Leute, die dorthin gingen, wussten, das ist sauber. Ja. Denn wir gehen heute zur Biofleischerei oder zum Bauernhof, damit wir wirklich Biofleisch haben. Den Leuten war damals wichtig, das sollen keine, das war ja sowieso alles Bio. Ja? Also, das sollen keine Dämonen drin haben. Also sind die dorthin und haben die sauberes Fleisch bekommen. Ja, für Christen war das natürlich jetzt ein Problem. Die wollten ja mit dem Götzendienst nichts zu tun haben. Wir sollen uns ja vom Götzendienst fernhalten. Ganz klares Gebot von Gott, kein Götzendienst. Da braucht man jetzt nicht gucken, ist das vielleicht ein Graubereich? Nein, kein Götzendienst. Wir wollen mit Götzendienst nichts zu tun haben. Jetzt ist das ganze Fleisch, was wir hier kaufen können, aber immer irgendwie Götzenopferfleisch. Es wurde irgendwo in so einem Opfer, mit dem Götzenopfer, da kam es in Kontakt. So. Was sollten Sie machen? Also, du wirst ja auch eingeladen, ne? Du wirst eingeladen von Leuten, du wirst eingeladen zum Geschäftsessen, du wirst eingeladen zu einer großen Hochzeitsfeier und so. Und dann ist klar, immer gibt es dann dieses Fleisch. Es gab ja gar kein anderes Fleisch. Du konntest dir jetzt auch nicht jedes Mal eine andere Ausrede einfallen lassen, warum du jetzt gerade nicht kommen konntest und so. Also irgendwie, du warst komplett vom Leben ausgeschlossen, so, ne? Oder zum großen Teil. Dann wollten die Christen damals auch nicht unbedingt so jetzt wie Daniel und seine Freunde leben, also so auf Dauergemüse-Diät. Ja? Und tatsächlich sagt Paulus, das müssten sie auch nicht. Denn sie wussten ja, es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Herrn. Und diese heidnischen Götter, das waren sowieso nur Fantasiegebilde. Und die wussten auch, dass Dämonen jetzt in Fleisch einziehen und durch das Fleisch in mich kommen, das ist auch Aberglaube. Fleisch ist Fleisch, Gott hat es uns zum Nahrung gegeben, wir dürfen es essen und in Dankbarkeit genießen, solange es nicht zu Völlerei wird. Also die Erkenntnis, dass es nur einen Gott gibt und dass sich dieser Gott in seinem Sohn offenbart hat, hat sie frei gemacht vom Aberglauben, frei von Ängsten vor Dämonen, vor angeblichen Gottheiten. Die Menschen lebten unter Ängsten. Überall gab es Dämonen, überall gab es Gottheiten, die beachtet werden mussten. Und man musste immer überall das richtige Opfer bringen, sonst hatte man Probleme. Und die Christen waren befreit von diesen ganzen Ängsten. Es gibt heute immer noch Kulturen, die so animistische Kulturen, die haben diesen Dämonen- und Götterglauben und die haben ganz, ganz viele Ängste, weil sie ständig denken, die kriegen irgendwie eine Krankheit, denken, die haben irgendwie gegen irgendeinen Gott was Falsches gemacht. Jetzt trifft mich wieder das Unglück. Ich habe wieder was falsch gemacht. Was habe ich falsch gemacht? Keine Ahnung. Die haben nur Angst, wie sie leben sollen. Und dann kommt Schamanismus, also Schamane erklären dann, du musst das und das machen und dieses Ritus, das ist unheimlich kompliziertes Leben. Christen waren damals davon befreit, das war einfach nur genial. Okay, wir haben ja heute nicht mehr dieses Denken in Deutschland, so hinter jedem Busch ist irgendein böser Dämon, wir müssen uns davor schützen. Aber, wenn wir mal ehrlich sind, viele, viele in unserem Land haben auch noch immer viele, viele Ängste. Zum Beispiel, wenn es ums Essen geht. Ja? Wir haben keine Angst mehr vor Dämonen im Essen. Wir haben Angst davor, dass es zu viel Fett drin hat oder zu viel Chemie oder ungesund ist oder irgendwelche Medikamentenrückstände. Ja? Und so können wir das ganze Leben durchgehen. Überall machen sich die Leute Sorgen. Es könnte sie irgendein Unglück treffen. Ja, wir haben nicht mehr den Götter- und Dämonenglauben von damals, aber scheinbar lauern immer noch überall Gefahren. Wie können wir uns vor diesen Gefahren bewahren? Darum geht's. Der aber jetzt Gott erkennen durfte, der weiß, Gott ist der Herr über alles. Es gibt Dämonen, das wissen Christen auch, das wussten Christen damals auch, aber wir wissen, Christus hat den Teufel samt allen Dämonen besiegt, am Kreuz ein für alle Mal. Das heißt, sie können uns nichts mehr tun. Und auch vor den ganzen Unwägbarkeiten im Leben, wir als Christen wissen, wir dürfen Gott vertrauen und er hat einen guten Plan mit uns. Wir müssen keine Angst mehr haben, müssen keine Sorgen, uns keine Sorgen mehr machen. Also wer Gott erkannt hat und die Liebe Gottes zu uns in seinem Sohn, wer weiß, wie Gott ist so weit gegangen, sein Liebstes für mich zu geben. Er wird mir mit ihm alles schenken. Der ist befreit von solchen Ängsten. Wisst ihr, ihr dürft leben, angstfrei leben, das ist für die meisten Menschen unmöglich. Die müssen sich Sorgen machen, weil sie nicht wissen, was wird mal werden in meinem Leben. Oder sogar, wenn ich sterbe. Und ihr müsst euch diese ganzen Sorgen nicht mehr machen. Ihr seid frei davon. Das ist Erkenntnis. Diese Erkenntnis Gottes hat euch befreit. Ja? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und dann erwähnt Paulus alle möglichen Dämonen und Geistermächte und schlimmen Sachen. Keiner kann uns was anhaben, weil wir Christus haben. Also diese Erkenntnis, der Glaube an Christus hat uns wirklich befreit, frei gemacht von Angst. Weil uns Christus freigemacht hat von Sünde. Wir müssen auch noch nicht mehr selbst vom Gericht Gottes Angst haben, weil uns Christus die Schuld vergeben hat. Also ja, wir wissen, es gibt noch Dämonen und auch wir Christen erleben noch Leid und Not und manchmal wissen wir auch nicht, wie es weitergeht. Manchmal machen wir uns natürlich auch Sorgen. Aber darüber hinaus dürfen wir wissen, Gott hat das alles in seiner Hand. Und er führt es alles zum guten Ziel. Und Gott führt uns nicht nur irgendwie durch, sondern Gott gibt uns in diesem Leben ganz viele Dinge, die wir tatsächlich genießen dürfen. Gott möchte, dass wir seine guten Gaben genießen können. Und tatsächlich hat Gott ja auch Alkohol gegeben, Tabak oder Schauspielkunst, Musik, Schmuck und was auch immer, all solche Sachen. Ja? Und dann sagt die Bibel, wir sollen sie nicht missbrauchen, wir sollen es nicht gefangen lassen nehmen. Sie haben einen gewissen Platz im Leben, der ihnen gebührt. Sie sollten uns nicht abhalten von Gott, ja, nicht von unserer Nachfolge da irgendwie lähmen. Aber solche Dinge werden nicht grundsätzlich verworfen von der Bibel, sondern Gott sagt, das sind meine Gaben an euch, genießt sie in Dankbarkeit. Damals gab es auch Leute, die haben gesagt, ah, das ist alles zu gefährlich. Ja. 1. Timotheus 4, Vers 3 lesen wir. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Also Gott hat die guten Gaben geschaffen, damit wir sie in Dankbarkeit genießen. Wenn du diese Erkenntnis hast, dann mach dich diese Erkenntnis frei, dein Leben und die guten Gaben Gottes zu genießen. Das ist einfach nur genial. Wir müssen nicht gesetzlich werden oder irgendwie irgendwelche Sonderregeln einhalten, damit wir vor Gott auch gerecht sind. Nein, Gott sagt, ich habe es dir doch gegeben, damit du es genießt. Einfach nur genial, aber eben trotzdem auch gefährlich, sagt Paulus. Denn was schreibt er hier im ersten Satz? Wir alle haben Erkenntnis, aber Erkenntnis bläht auf. Also Erkenntnis ist super Sache. Immer wieder sagt die Bibel, wir brauchen Erkenntnis, wir sollen Erkenntnis beten und so weiter. Aber es gibt doch jetzt ein Problem, Erkenntnis bläht auf. Und das führt dazu, dass man durch das Ausleben seiner Gewissensfreiheit andere Christen, die nicht den gleichen Erkenntnisstand haben wie wir oder wie du, in Gewissenszwänge bringen kannst. Das ist das Problem. Deine Gewissensfreiheit kann andere in Gewissenszwänge bringen. Und deshalb kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Erkenntnis ohne Liebe ist gefährlich. Erkenntnis selbst ist natürlich nicht gefährlich, aber Erkenntnis ohne Liebe ist gefährlich. Schaut mal rein, Kapitel 8, Vers 7. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. So wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott. Denn wir sind nicht besser, wenn wir essen, und nicht geringer, wenn wir nicht essen. Also, ob du jetzt Vegetarier bist oder nicht, schön für dich, ja, aber du wirst jetzt nicht frommer sein oder weniger fromm, ne? Das hat damit nichts zu tun. Aber habt Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Merke, das ist das Problem. Die Beziehung zum Nächsten. Wie wirkt das auf den anderen? Darum geht's. Also Erkenntnis ohne Liebe, ohne Rücksicht auf unsere Mitchristen ist gefährlich. Gefährlich für unsere Mitchristen, weil wir sie in irgendwas reintreiben könnten, was nicht gut für sie ist, und damit dann aber auch gefährlich für uns selbst. So, das sind diese beiden Unterpunkte hier. Also erstmal gefährlich für die Schwachen. Das wollen wir uns anschauen, was damit jetzt gemeint ist. Unsere Freiheit im Umgang mit manchen Dingen kann also anderen Christen zum Anstoß werden. Damit meine ich jetzt nicht, dass sie jetzt einfach mit dir persönlich, mit deinem Lebensstil ein Problem haben. Ja, also was weiß ich, so wie der Ludwig immer rumrennt mit seinen Klamotten und so. Oh, das ist zieht sich ständig Hemden an, das kannst du doch nicht bringen. Selbst auf einer Kinder- und Jugendfreizeit zieht er ein Hemd an. So, ne? Das finde ich total blöd, total daneben. Ja? Also das meine ich nicht. Ja? Das kann sein, dass ihr jetzt gerade so denkt, weiß ich nicht. Ja? Aber das ist jetzt hier nicht gemeint, ja? So Anstoßerregend. Ja? Sondern es geht wirklich, dass man ein Anstoß zur Sünde wird. Man verführt den anderen zum Sündigen. Das ist damit gemeint. Und wenn man sie zum Sünde verführt, dann kann es eben sie zurück zum Götzendienst führen oder zurück in alte Gewohnheiten führen. Kapitel 8, Vers 10. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen? Und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Also, was ist irgendwie komisch an diesen Versen? Was ist an Vers 10 irgendwie komisch? Habt ihr euch da noch nie eine Frage gestellt zu Vers 10?
Warum ist es für den einen ein Problem? Also, wenn der eine der Tempel ist, darf man das Fleisch essen, warum darf es der andere nicht? Wenn der jetzt dann noch einmal
kommt. Ja gut, das ist dann das Logikproblem, aber ich würde da vorne eine Frage stellen. Also ihr lest den Vers 10 hier immer und das ist völlig okay so. Okay, das ist jetzt noch ein Schritt weiter. Wenn der so ein Problem mit Götzen und Fleisch und Götzentempel hat, warum geht er dann dorthin und könnte ich dann dort sehen? Ja, da, auch das, aber noch einen Schritt weiter gehen sogar.
Ich hätte jetzt gedacht, wenn der Stil bestärkt wird, dass es eher
gegründet gemeint ist. Also, nee, ja, nee. Hey Leute, warum geht ein Christ Tempel? Das ist doch die Frage, oder? Also, dass jemand, der damit ein Problem hat, dort nicht hingeht, okay, aber selbst jeder Christ sollte doch ein Problem mit dem Götzentempel haben, oder? Warum? Also, wenn jemand dich, also du Christ, du aus Korinth, ja, du Gemeindemitglied der Gemeinde Korinth, dich, der du erkennst, dass im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht. Also, ich finde, das ist doch total krass, oder? Warum gehe ich denn als Christ, nachdem ich nur befreit worden bin vom Götzendienst, in den Götzentempel und sitze dort zu Tisch im Götzen? Also, er hat ja nicht Götzenfleisch gekauft auf dem Markt oder war irgendwo privat eingeladen. Er ist in den Götzentempel gegangen. Also, hat euch das noch nicht gewundert, wie das passieren kann? Ich finde das, hä? Aber es gibt eine Erklärung dafür. Vielleicht wisst ihr einfach mehr als ich. Ich habe mehr Erkenntnis, das wird sein für euch. Ihr wisst das alles schon, was ich hier sage. Manche wissen es vielleicht noch nicht, deshalb sage ich es jetzt doch nochmal. Also, höchstwahrscheinlich war es so, dass die Räumlichkeiten dieser Götzentempel oder vieler Götzentempel einfach die öffentlichen Räume waren, wo man öffentliche Feste oder Sachen veranstaltet hat. Das ist so ein bisschen so wie, wir haben eine Gemeinde und die haben jetzt schön gemacht und wenn jemand eine Feier hat, dann kann ich die mit meiner Familie auch in der Gemeinde in die Räumlichkeiten dort feiern. Ja klar. Ne? Und so war das damals auch. Also alle möglichen Feste, Feierlichkeiten wurden dort in Städten, wo gefeiert? Nicht in den kleinen Häusern, sondern in den Tempeln. Da war ja Platz. Ne? Da gab es eine Küche, da konnte man Fleisch zubereiten offensichtlich. Ja? Das wurde dort nämlich jeden Tag geopfert und gemacht. Also wenn irgendwie so eine größere Veranstaltung war, von der Handwerksgilde, die Kommunionsfeier, was weiß ich, Omas 80. oder so, ne? Das wurde meist wo gefeiert? Ne? Dort, wo Platz war, dort, wo es schön war, im Tempel. Konnte man sich einmieten oder man war sowieso, gehörte sowieso dort zu der Religionsgemeinschaft, dann ist man im Tempel gegangen. Okay, auch wir Christen, wir werden ja mal eingeladen, zum Beispiel von unserer katholischen Verwandtschaft zur Kommunionfeier und dann fragen wir uns, wie machen wir das jetzt, können wir damit hingehen, aber es ist ja Familie, aber andererseits ist es ja auch eine Sache, die wir nicht so richtig finden oder du hast noch irgendwelche anderen Religionsgemeinschaften in der Verwandtschaft, kann ich jetzt dort mit hingehen zu dieser religiösen Feier? Vielleicht nicht, aber dann gehe ich nachher wenigstens zur Feier normal, aber die ist jetzt dort in diesem Gebäude, naja, gehen wir trotzdem hin. Also so ähnlich war das, ne? Man nahm am gesellschaftlichen Leben teil oder am familiären Leben, wie auch immer, und das kam es eben immer wieder dazu, dass man dann eben zu Feiern eingeladen war. Das waren jetzt keine, boah, wir machen jetzt Götzendienst-Kult, sondern das war einfach, wir haben hier irgendeine Veranstaltung im Götzentempel. Deshalb war man dort. Okay, da kann man jetzt noch sagen, ja, da gehst du hin. Und wahrscheinlich hat auch der etwas Schwächere im Glauben, der ein größeres Problem mit diesem Götzenfleisch hatte, gesagt, okay, da gehe ich hin. Aber jetzt noch im Götzentempel auch noch von diesem Götzenopferfleisch zu essen, also dann ist aber wirklich Schluss. Das kann ich nicht noch bringen. Ja? Und jetzt geht er dorthin, da ist ein anderer aus seiner Gemeinde, ne, der sitzt dort und der geht zum Buffet und der haut so richtig rein. So, oh, Reddy, Fleisch ohne Ende. So, ne? Ich hatte meinen Nachbar, der hat mir immer gesagt, also ein Tag ohne Kartoffeln ist ein verlorener Tag. Ne? So, jeden Tag hat er eine Schubkarre voll Kartoffeln gegessen. Es sei denn, der war irgendwo auf einer Feier zum Buffet eingeladen. Hat er gerne eine andere gehabt? Ja, keine Kartoffeln, Reis oder Nudeln essen, nur Fleisch. Das ist die Chance, wo man richtig Fleisch essen kann, ne? Eine Hochzeitsfeier am Buffet. So, und das gab es eben Christen, die gesagt haben, jo, heute hau ich rein. Ne? Das war jetzt wirklich dann nochmal ein Problem, ein größerer Anstoß für den, der sowieso schon Probleme hatte. Kann ich da überhaupt hingehen? Ja? Und jetzt sitzt da noch mein Glaubensbruder und isst von diesem Götzenopferfleisch. Man war jetzt hin und her gerissen. Ne? Man wollte irgendwie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen oder an der Familie oder von der Handwerksgilde oder was auch immer. Man wollte sich nicht überall zurückziehen und so. Aber wie geht man jetzt damit um? Ja? Oder es konnte dann eben zu Problemen werden. Für den Starken war es klar, Fleisch ist Fleisch. Das Essen von Götzen von Fleisch ist per se nicht verboten. Die haben zwar dieses Fleisch einem Götzen geopfert, aber ich weiß, dass es keine Götzen gibt. Für mich ist es einfach nur Fleisch, was ich in Dankbarkeit genieße. Ich kann dieses Fleisch essen und weiß, ich betreibe hier keinen Götzendienst damit. So denkt er jedenfalls. Das ist übrigens oftmals vielleicht, dass man denkt, man hat viel Erkenntnis, aber man ist gar nicht so frei davon. Heute denken auch manche Christen, hey, ich weiß, dass es, was weiß ich, hinter der Hardrock- oder Heavy-Metal-Musik oder irgendwelche belastete Musik, dass es da irgendwelche Kulte gibt. Auch für mich ist das einfach nur geil, weil es laut ist und scheppert und rhythmisch ist und deshalb kann ich das hören. Ja, ich habe Erkenntnis, das ist kein Problem für mich, ich kann diese Musik hören. Und da gab es so manchen schon, der gerade jetzt mal zum Beispiel über Musik oder andere solche Dinge, weil er sich ach so frei gefühlt hat als Christ und ach so, ich habe doch die Erkenntnis und das ist für mich nur so eine ästhetische Sache, so eine Musikstilfrage, dass er dann durch solche Musik wieder in solche Kreise gekommen ist und letztendlich auch unter gewisse Zwänge und dann wieder in Sünde gefallen ist oder sozusagen wieder zurück in die Welt gekommen ist. Also oftmals ist es so, man denkt, man hat Erkenntnis, man kennt sich aus, aber es nimmt einen viel mehr gefangen und belastet einen viel mehr, als man sich das vorstellt. Ja? Also es war gar nicht immer so, dass sie so völlig frei waren durch ihre Erkenntnis. Aber gut, der Schwache, der konnte das natürlich überhaupt nicht. Er kann das nicht unterscheiden. Für ihn ist klar, wenn ich dieses Fleisch esse, dann mache ich letztlich beim Götzendienst mit. Also das Essen des Fleisches war für ihn eben dann wirklich Teilnahme am Götzendienst. Sein Gewissen wurde dadurch befleckt. Es schlug an. Er wurde bedrückt. Ihr kennt das vielleicht auch, ne? Dass es manche Sachen gibt, die manche Christen durchaus machen, aber ihr habt dann, wenn ihr es macht, ein schlechtes Gewissen dabei. Es bedrückt euch irgendwie. Ihr könnt es nicht einfach so machen. Wollt es vielleicht auch nicht machen. Ihr macht es nur, weil, na, warum macht man es dann eigentlich? Das ist jetzt die Frage. Wir würden dann sagen, hey, hör mal zu, der du so schwach bist im Glauben und dir hier scheinbar die Erkenntnis fehlt. Und deshalb kannst du dir das nicht, deshalb bist du belastet, das ist nicht schön und deshalb kannst du aber auch diese guten Gaben Gottes nicht genießen, was auch nicht schön ist. Was dir Not tut, ist, du brauchst Erkenntnis. Du musst einfach die Sache richtig verstehen. Ja? Dein Gewissen würde ja nicht befleckt werden, wenn du genauso objektiv an die Sache rangehen würdest wie ich. Das würden wir doch sagen, oder? Versteh das doch einfach, begreif das doch und dann merkst du, dass es nicht wirklich schlimm ist. Oder? Nun, interessant ist, was Paulus hier macht. Er sagt nicht, hey, ihr Schwachen im Glauben, jetzt kommt mal zu Potte, vielleicht geht ihr mal zur Bibelschule oder so, dass ihr mal ein bisschen mehr Erkenntnis bekommt. Sondern, was sagt er? Er fordert nicht die Schwachen auf, ihr Verhalten zu ändern, sondern die Starken, die sollen ihr Verhalten ändern. Also wenn es um die Grauzonen geht, kommt er nicht und sagt, nein, Mensch, ihr Schwachen müsst langsam mal ein bisschen merken, dass Christus euch freigemacht hat und euch dementsprechend verhalten, sondern ihr Starken, ihr müsst euch anders verhalten. Die eigentlich diese Freiheit, diese Erkenntnis haben, die sollen sich verändern. Schritt 1. Warum? Es ist für die Schwachen subjektiv Götzendienst. Es belastet somit ihren Glauben. Das heißt, wenn sie es tun, dann stärkt es ihre Zweifel und mindert ihre Freude an Christus. Sie genießen die Gaben Gottes nicht in Dankbarkeit, sondern mit Gewissensbissen. Das ist also etwas, was ihre, auch wenn es für sie jetzt nicht direkt Sünde ist, weil Fleisch ist Fleisch, ist es etwas, was sie in ihrem Glaubensleben nicht vorankommt, sondern eher zurückkehrt. Zweitens. Götzen, aber Fleisch essen, ist für sie nicht nur Gefühlssünde. Es ist nicht nur so, dass es ihr Gewissen irgendwie belastet. Sie sündigen tatsächlich. Nur, dass ihre Sünde vor Gott nicht darin liegt, dass sie das Fleisch gegessen haben, oder sagen wir mal ein Bier getrunken haben, oder mal eine Zigarette geraucht haben, oder mal am Joint gezogen haben, oder was auch immer, sondern, dass sie den gesellschaftlichen Druck, der dann sogar eben auch von manchen Christen auf sie ausgeübt wurde, vielleicht sogar von der Gemeinde, noch verstärkt wurde, dass sie diesem Druck nachgegeben haben. Das ist ihre Sünde. Sie aßen nicht aus Glauben heraus, dass es nur einen Gott gibt, nach dem Motto Fleisch ist Fleisch, sondern sie aßen aufgrund des Drucks von außen. Ja, Römer 14, Vers 23 steht, wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch isst, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Ihr sündiges Verlangen, dem sie letztlich dann nachgegeben haben, war, ich will dazugehören. Es war nicht, ich will, jetzt kann er auch dieses Fleisch essen, obwohl es Götzendienst ist für mich, sondern es war, ich will dazugehören. Ich will hier kein Außenseiter sein. Da mache ich halt mit. Und jetzt kommt noch ein dritter Schritt. Wenn es dann so weit gegangen ist, wenn es was passiert ist, dann konnte es eben auch passieren, dass die schwachen Christen ganz und gar in ihre alten Gewohnheiten zurückfielen. Dass sie durch eine Sache, die objektiv vielleicht gar keine Sünde war, erneut zu einem sündigen Lebensstil verführt wurden. Also, das sind die drei Schritte. Schritt 1, es ist das belastete Gewissen. Es ist mehr deine Zweifel, nicht deine Freude an Christus. Schritt 2, du gibst diesen Druck nach. Du machst etwas, um dazuzugehören und nicht was für Christus oder im Glauben. Das ist Sünde. Und Schritt 3, durch dieses Handeln wirst du dann zurückgeführt in sündige, alte, schlechte Gewohnheiten. Also ich kann ein gutes Glas Rotwein trinken, weltliche Musik dabei hören und mir eine Zigarre anstecken. Und ich kann das alles genießen und Gott dafür dankbar sein. Das geht. Nun gibt es aber Christen, die diese Dinge in ihrem früheren Leben viel zu extensiv konsumiert haben. Oder ihr Konsum war meistens mit anderen Sünden verbunden. Ja? Wir kennen das ja, das ist ja immer so eine Mischung. Du gehst irgendwo auf eine Party, dann trinkst du. Und weil du trinkst, dann fühlst du dich locker, dann fängst du an mit Rauchen und wirst du noch lockerer und dann fällst du in noch viel schwerwiegendere Sünden rein. Das Bierchen am Anfang war gar nicht, das ist jetzt nicht die Sünde, aber was am Ende rauskommt, ja, es ist dieser ganze sündige Lebensstil, der dann damit eine Rolle spielt. Man sagt sich am Anfang, hey, ich möchte mal meine alten Kumpels wiedersehen, ich will ein bisschen Spaß haben, vielleicht kann ich ein paar gute Gespräche führen, ja. Und am Ende kommt man dann, was weiß ich, betrunken nach Hause oder mit noch viel mehr und schlimmeren Sünden behaftet. Meistens haben dann die folgenden Sünden mit irgendwie mit sexueller Unzucht und sonst was zu tun. Das ist das, ja, wohin uns das dann alles führt. Also ein Konzert- oder Partybesuch ist per se keine Sünde. Die Bibel schreibt doch nirgendwo, bitte geht nicht zu Partys, wenn eure Freunde euch einladen. Ja? Oder geht zu Partys, wenn kein Alkohol ausgegeben wird, aber wenn Alkohol ausgegeben wird, dann geht nicht zu Partys. Solche Regeln gibt es nicht. Das ist Grauzone. Ein Glas Bier trinken, auch keine Sünde. Aber es kann einen, der jung im Glauben ist, der geistig noch schwach ist und unreif ist oder dessen altes Leben zu stark von solchen Dingen geprägt war, in Sünde führen. Und dann ist es gut und segensreich, tatsächlich, wenn das Gewissen anschlägt. Dafür hat uns Gott ja das Gewissen gegeben. Es ist dann nicht das Problem, hey, dir mangelt es einfach an Erkenntnis, sondern Gott hat dir das Gewissen gegeben, damit es anschlägt, damit du davor bewahrt bleibst. Also das Gewissen des Gläubigen ist ein Werkzeug des Heiligen Geistes. Das Gewissen ist Gottes Türsteher, schreibt John MacArthur, der uns von Orten fernhalten will, an denen wir Schaden erleiden könnten. Während wir im Glauben wachsen, erlaubt uns das Gewissen neue Aktivitäten und Zugang zu mehr Orten, weil wir geistlich stärker geworden sind und ein besseres Urteilsvermögen haben. Ich denke, ein schönes Bild, wie wir uns das vorstellen können. Wie so ein Türsteher. Ja? Wenn das Gewissen anschlägt, wie so ein Türsteher sagt, okay, dann gehe ich da lieber nicht hin, dann mache ich da lieber nicht mit. Da muss ich nicht überlegen, ja, Moment, kann ich jetzt da reingehen? Na gut, habe ich immer meine Bibel mit dabei, schlage ich schnell nach. Ja. Ah nö, ist nicht direkt verboten, ja. Steht hinten nicht im Index drin. Da kann ich ja hingehen. Ja. Nein, sondern das Gewissen schlägt an, okay, das ist ein Werkzeug des Heiligen Geistes. Das Gewissen ist nicht rein, ist nicht perfekt. Es kann auch sein, dass es da Probleme gibt aufgrund deines früheren Lebens, aber grundsätzlich ist es eine Gabe Gottes, wie so ein Türsteher. Halt, tu es nicht. Wenn du im Glauben wächst und reifst, wirst du mehr Erkenntnis bekommen und dann wird das Gewissen dann dementsprechend auch wachsen oder später oder anders anschlagen. Ja, ein kleines Kind, das ist ganz klar, das darf nicht mit scharfen Gegenständen hantieren oder auf der Straße rumlaufen und so weiter, weil es doch viel zu unreif ist, es kann damit noch nicht umgehen. Aber wenn es dann wächst und reifer wird, mehr Erkenntnis hat, dann darf es auch mehr machen. Ja, dann lassen wir ihm mehr Freiheiten. Weil wir wissen, das Kind kann es selber schon langsam beurteilen, ist da wirklich eine Gefahr dahinter, mache ich das, tue ich das nicht. Aber solange wir im Glauben noch gar nicht so weit sind, dass wir manche Sachen blicken und verstehen und dahinter blicken können und es beurteilen können, dann lieber, dann lasse ich es bleiben. Wie belastend kann es dann sein oder auch verführerisch, wenn dann die alten oder die auch guten, ungläubigen Freunde kommen und sagen, hey, warum machst du denn nicht mit, ihr Christen, ihr wollt, du denkst wohl, du bist was Besseres, ja, du bist so ganz Heiliger jetzt, ne? Willst du wohl deine alten Freunde verlassen und so weiter, ja, diese Vorwürfe, vielleicht kennt ihr das, so als Christ sagst du, nee, da mache ich nicht mit und dann kommen die Vorwürfe von Nicht-Christen, Mensch, sei doch nicht so puritanisch oder dogmatisch oder was sagt man heute, irgendwas anderes, ne? Fundamentalistisch, ne? Sag mal locker. Das ist ja schon eine Versuchung für uns. Da merken wir schon den Gruppenzwang so. Sollte ich vielleicht nicht lieber doch mitmachen? Ich will ja auch als Christ zeigen, dass ich das Leben genießen kann. Ja. Aber wie schlimm ist es jetzt, wenn deine eigenen Glaubensgeschwister ankommen und auch diesen Druck ausüben? Ja, auch mit solchen Sprüchen kommen. Und dann wird tatsächlich deine Erkenntnis, wenn du der bist, der sozusagen die anderen da bedrängt, eben ohne, wenn sie dann ohne Liebe ist, gefährlich für sie, aber nicht nur gefährlich für sie, sondern auch gefährlich für dich selbst. Das ist jetzt das Zweite. Ja, sie ist auch gefährlich für die Starken. Übrigens, wenn ihr euch jetzt gerade fragt, gehöre ich eigentlich zu den Schwachen oder gehöre ich zu den Starken? Ja, was ist besser? Es ist eigentlich cool, stark zu sein, da kann ich viel machen. Nee, eigentlich ist es cool, schwach zu sein, weil dann steckt mein Gewissen eher an und bleibe ich bewahrt von manchen Sünden. Ja? Also, es gibt, Paulus sagt nicht, die einen sind gut, die anderen sind schlecht. Das ist es ja gerade. Ne? Man, als Christ reift man und als unreifer Christ, da steckt das Gewissen an und man sagt, ich mache es lieber nicht. Irgendwann hat man Erkenntnis und sagt, ich kann es machen, es nimmt mich nicht gefangen, aber wenn man dann nochmal ein Stück weiter Erkenntnis hat, sagt man wieder, oh, ich lasse es lieber bleiben, es bringt mir sowieso nichts. Also, diese wahre Erkenntnis, es geht immer um die Liebe zu Christus. Mache ich das aus Liebe zu Christus, aus Liebe zum Nächsten? Das ist das Entscheidende. Okay, wie kann es jetzt für die, die meinen, sie haben Erkenntnis, die Starken, wie kann es für sie gefährlich werden? Vers 12. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Also auch der Starke fällt dann nicht in Sünde, weil er eine Sache isst oder trinkt, die da vielleicht irgendwie mit Götzen was zu tun hatte, ja? Sondern weil er unreifere, schwächere, jüngere Glaubensgeschwister, Menschen, die Christus liebt, Menschen, für die Christus alle Freiheit aufgegeben hat und in den Tod gegangen ist, wie es hier steht, ja? Für die er sein Leben hingegeben hat, für diese Menschen, wenn er sie wiederum zur Sünde verführt, dann wird es natürlich auch für ihn zur Sünde. Da kann er sich nicht hinstellen und sagen, hey, na Mensch, ich kann doch nichts dafür, wenn der noch nicht die Erkenntnis hatte. Ich wollte die Gaben in Dankbarkeit genießen, Herr. Das war für mich Gottesdienst, zum Götzendienst zu gehen. Ja? Also das wird dann nicht funktionieren, wenn du den anderen so bedrängt hast. Also brüste dich nicht wegen deiner Erkenntnis, dass du über den Dingen stehst, dass du die Freiheit hast, dass du es unter Kontrolle hast. Das ist ja das, womit wir uns brüsten. Ich habe die Erkenntnis, ich habe die Freiheit und ich habe die Kontrolle. Sondern liebe deine Glaubensgeschwister. Das ist das Gebot der Stunde. Liebe deine Glaubensgeschwister. Also bevor du deine christliche Freiheit auslebst in Bereichen, die in der Bibel nicht direkt verboten werden, solltest du dir gut überlegen, welche Auswirkungen hat dein Verhalten auf deine Glaubensgeschwister? Lass dich von der Liebe leiten. Darum geht's. Also frage nicht, was ist mir alles erlaubt? Das ist die Herangehensweise, die wir haben. Darf ich das oder darf ich das nicht? Das ist eine Sache, die würde ich jetzt gerne machen. Halt! Was sagt die Bibel dazu? Ist das im grünen Bereich, ist das im roten Bereich, ist das im orangen Bereich? Muss ich das erkenntnistechnisch erstmal durchchecken? Das ist gar nicht die Frage, aber meistens nicht. Sondern frage dich, was hat das für eine Wirkung auf andere? Das ist eine ganz andere Herangehensweise an diese graue Zone, an diese grauen Bereiche des Lebens. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Wer liebt, verzichtet gern auf Freiheit. Wer liebt, verzichtet gern auf Freiheit. Und wir machen jetzt gleich nochmal Gruppenarbeit. Ich will noch zwei, drei Sachen vorher sagen. Also, wenn ihr jetzt mal ehrlich zu euch selbst seid, was bestimmt wirklich deine Entscheidung in deinem Leben? Was bestimmt deine Entscheidung? Wenn ich von mir aus gehe, dann ist es ganz oft eben einfach mein Streben nach Glück, mein Streben nach Genuss. Ja, ich möchte, dass es mir gut geht, ich möchte das Leben genießen. Und das prägt meine Entscheidung. Mache ich das oder mache ich das nicht? Natürlich, dann ist es Sünde oder ist es nicht. Und dann versuche ich, so viel wie möglich zu machen, was noch nicht Sünde ist, aber was einfach mir Spaß macht. Wie weit kann ich gehen in den Dingen, die die Bibel nicht ausdrücklich verbietet? Wie weit kann ich gehen, um nicht zu sündigen? Und dann geht es natürlich noch weiter. Hey, ich habe ja Erkenntnis und ich weiß, diese äußerlichen Dinge spielen ja kaum eine Rolle. Es geht doch ums Herz. Und im Herzen glaube ich an Jesus. Also dann kann ich doch mir viele Sachen erlauben. Darauf kommt es doch an. Hauptsache das Herz. Sagen Sie doch immer da vorne vom Predigerpult aus, ne? Also ja, ich habe doch Erkenntnis, das ist dieses Denken dahinter. Und Paulus sagt dann im Kapitel, ein paar Kapitel später, wenn ich alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Würde ich überhaupt nichts nutzen. Die Liebe muss unser Antrieb sein. Also was ist für den Nächsten, was ist für den anderen erbaulich oder was könnte ihn schaden? Wie kann ich den anderen in seinem Glauben stärken? Das sollte euch und euch eure Leitfrage sein. Und wer liebt, und wenn du den anderen liebst, dann wird genau das dein Genuss werden. Das wird deine Befriedigung sein, das wird deine Freude sein. Wenn du merkst, ich habe es jetzt so getan, ich hätte es auch anders machen können, ich habe es jetzt so getan und das hat den anderen erbaut im Glauben. Das wird deine große Freude sein. Und die Frage ist, kannst du das von den Dingen, die dir Freude machen, die dir gut schmecken, die du liebst, wirklich sagen, was Paulus hier sagt, im Vers 13. Darum, wenn diese Sache meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit davon Abstand nehmen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. So will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen. So will ich lieber in Ewigkeit kein Nutella mehr essen. So will ich lieber in Ewigkeit nicht mehr mein Hobby ausführen oder was auch immer. Es ist nicht die Frage, ist das, was du machst, eine Sünde oder keine Sünde, sondern die Frage ist, würdest du darauf verzichten, wenn es deinem Glaubensgeschwister dient? Würdest du so weit gehen? Das ist die Frage. Und ich möchte jetzt einfach, dass ihr ein paar Fragen euch gemeinsam anschaut. Ich habe euch zwei Fragen aufs Handout geschrieben, aber ergänzt die bitte mal noch. Ergänzt die bitte mal noch um Folgendes. Jetzt habe ich mir das aufgeschrieben. Ist das auch weg? Also die Fragen lauten, wärst du bereit dazu, auf manche Freiheiten zu verzichten, wenn sie deinen Glaubensgeschwistern in welcher Weise auch immer zum Anstoß zur Sünde werden? Jetzt schreibt man noch dazu, was könnte das sein? Fragezeichen. Was könnte das sein? Und die andere Frage, die hier steht, was ist nötig, um überhaupt auf den anderen Rücksicht nehmen zu können? Und auch hier schreibt euch eine zweite Frage dazu. Wie kann ich den anderen im Glauben erbauen? Klingt ein bisschen altertümlich, aber ihr wisst ja, was ich damit meine. Ja? Wie kann ich den anderen stärken? Wie kann ich den anderen im Glauben stärken? So, und jetzt möchte ich, dass wir Gruppen bilden, und zwar Mädchengruppen und Jungsgruppen. Ich würde mal sagen, vielleicht drei Mädchengruppen bestimmt und drei Jungsgruppen. Ja, das ist immer so, ich sag mal, höchstens vier zusammensitzen, ja? Also, naja, dann die Jungs werden schon, also höchstens vier, wenn dann ein Junge alleine müsst ihr auch nicht lassen, dann macht er, wie viele Jungs haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also machen wir 2, 3. Ja? Und wir haben, nehmt euch dafür Zeit, ungefähr so ja, Viertelstunde, ne? 20 Minuten, und dann mache ich nochmal einen Abschluss hier mit euch. Okay? Gut. Ich wollte Mädchen- und Jungsgruppen machen, weil es ja eben Sachen gibt, die da unterschiedlich sind. Ja, das könnt ihr dann vielleicht ein bisschen besser bereden. Gerade auch, wie wirken die Jungs auf die Mädchen und wie wirken die Mädchen auf die Jungs, in dem Bereich ist ja auch manchmal von Belang. Ja?